ARD.
Herzlich willkommen zur neuen Folge. Und es ist nicht irgeine, es ist schon die 32.
Und in der Folge 32...
Ja, den hören wir natürlich auch. Hier ist der Podcast, der die schönste und aufregendste Werder-Saison ever in Echtzeit nacherzählt. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Noch bis zum Pokalfinale Ende Mai. Hier ist das
Werder Märchen 2004. Die dube Saison reloben.
Ein Sportschau-Podcast von Felix Gerhardt und mir, Moritz Kasserlet. Für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Und wenn ihr uns mögt, also den Podcast, nicht Felix und mich, dann abonniert uns und bewertet uns gerne und empfehlt uns weiter. Ich bin ein bisschen erkältet, das hört man vielleicht auch ein bisschen, aber dafür starten wir auch mit einer guten Nachricht zu Beginn dieser Woche vor genau 20 Jahren.
Heute früh um 10.50 Uhr wurde bei Werder Vollzug gemeldet. Klose stürmt in der nächsten Saison für Werder Bremen.
Miroslav Klose hat nun endlich unterschrieben.
Heute Morgen setzt er seine Unterschrift unter den Vertrag.
Miroslav Klose.
Der Nationalstürmer Miroslav Klose.
Der Nationalstürmer galt noch bis vor wenigen Wochen dem Werder-Aufsichtsrat als zu hohes Finanzierungsrisiko.
Ja, ich habe noch Willy Lemke im Ohr.
Die Zukunft des SV Werder ist uns sehr heilig und wir wollen nicht gegen die Wand fahren wegen eines Transfers.
Wochenlang gab es Stress bei Werder und der ist nachvollziehbar. In Folge 30 des Werder-Märchens erklärt Lemke sehr ausführlich, warum sich der Aufsichtsrat damals so verhalten hat. Aber Geschäftsführer Manfred Müller ist damals angefressen, hat er mir verraten.
Also speziell in diesem Fall, sage ich Ihnen ehrlich, habe ich mich geärgert. Weil die Aussagen, die sowohl im Kicker als auch im Sportbild waren, falsch waren. Sie waren einfach falsch. Und das ist ärgerlich, wenn ein Aufsichtsrat sich nicht so mit den Zahlen auseinandergesetzt hat, wie das sein müsste, und dass es dann zu solchen Falschaussagen kam. Im Übrigen war Böhmer sofort für den Klose.
Ach ja, Böhmert tatsächlich, also lag es an Lemke, oder?
Nein, ich sag gar nicht, an wen es lag.
Ganz kurz, Böhmert ist der langjährige Präsident und damals der Vorsitzende des Aufsichtsrats.
Es war einfach so, dass es ärgerlich war zu diesem Zeitpunkt, weil alles das, was in der Zeitung stand, falsch war. Richtig? Falsch war, was die finanzielle Situation von Werder anging.
So, und jetzt, Anfang März 2004, steht die Finanzierung. Werder ist im Pokal-Halbfinale und auf dem Weg in die Champions League. Da ist das Risiko überschaubar.
Wir haben in unserer Zeit nie ein Konto überzogen, nie eine Bürgschaft genommen, nie ein Darlehen genommen für einen Spieler. Wir haben alles immer als Werder Bremen direkt bezahlt und wir haben auch Klose direkt bezahlt.
Nur ausgeben, was wir auch haben. So tickt Werder damals. Klose kostet 5 Millionen Euro. Er ist bis dahin der teuerste Spieler der Vereinsgeschichte.
Ich würde sagen, es ist ein positiver Druck. Ich meine, erstmal bin ich froh, dass die Bremer so viel Geld für mich ausgeben. Aber natürlich wollen sie von mir auch was zurückhaben. Das ist ganz normal. Es ist eine neue Station für mich, aber ich werde dafür alles geben, um da auch meine Tore zu schießen.
Und in einem anderen Interview sagt Klose damals, ich werde ein Gläschen trinken. Und innerlich stößt Klaus Allofs wahrscheinlich mit an.
Ihn selbst zu überreden war relativ einfach, weil er doch die sportliche Perspektive hier bei Werder Bremen klar erkannt hat. Für ihn war ganz wichtig, dass die Möglichkeit, im nächsten Jahr international zu spielen, sehr groß ist. Das hat er bei uns gesehen. Darüber hinaus stand für ihn fest, dass er nicht ins Ausland wechseln wollte. Das war nach Gesprächen mit Rudi Völler, war das eine wichtige Voraussetzung. Ja, und da ist es dann nicht mehr weit zu Werder Bremen.
Im übertragenen Sinne natürlich. Zwischen Bremen und Lautern liegen Luftlinie gut 400 Kilometer. Rudi Völler ist damals Teamchef der Nationalmannschaft und genauso happy über den Wechsel wie Otto Rehhagel.
Eine sehr gute Entscheidung, vor allem weil ja auch mir klar war, dass er von Kaiserslautern weggeht. Und Werder Bremen ist nicht nur, weil sie jetzt im Moment Tabellenführer sind, tollen Fußball spielen, sondern auch eine tolle, ruhige Adresse, wo er sich unter einem tollen Trainer auch weiterentwickeln kann. Der Miro ist ja noch ein relativ junger Spieler. Letztendlich profitieren wir ja alle davon.
Ob es die richtige Entscheidung ist, das wird man immer nachher sehen, nach einem halben Jahr, wenn er in Bremen spielt. Aber so vorab würde man sagen, ist eine sehr gute Entscheidung. Vor allen Dingen, wenn einer etwas dazu sagen kann, weil ich war ja 14 Jahre in Bremen. Dort hat er ein wunderbares Umfeld. Man wird ihm, dem Miroslav immer helfen. Die Jungs sind in Ordnung. Das Umfeld ist nicht aggressiv. Auch die Medienlandschaft ist eher etwas zurückhaltend. Also dort kann er sich sehr gut entwickeln. Aber natürlich muss er sein Glück in die eigene Hand nehmen. Und ich glaube, wenn der Miroslav jetzt erstmals in seinem Leben wechselt, gibt es eine neue Herausforderung für ihn. Das wird ihn stimulieren. Und er hat ja gute und sehr gute Qualitäten. Ich denke schon, dass es eine gute Entscheidung ist. Aber natürlich, die Tore muss er dann nachher schon schießen, nicht wahr?
Klar, Klose kommt erst zur neuen Saison und hat mit dem Double erstmal nichts zu tun. Aber es ist eben vor 20 Jahren das Thema rund um den Verein. Und es ist ein ganz entscheidender Punkt, an dem Werder sich damals befindet. Der Verein ist auf dem Weg zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte, denkt aber schon an das danach. Und das geht so weit, dass Thomas Schaaf und Klaus Allofs eine ganz schwierige Entscheidung treffen müssen. In Folge 11 verrät uns Geschäftsführer Manfred Müller, dass Werder Ailton doch hätte behalten können, das aber gar nicht wollte, weil Allofs und Schaaf schon so auf Klose fixiert waren.
Wenn man gewollt hätte, dann hätte man den Ailton-Vertrag aufheben können.
Verstehst du richtig, dass es hätte die Möglichkeit gegeben, Ailton zu halten, aber sie waren schon so auf Klose fixiert, dass sie gesagt haben, das ist der nächste Schritt und den wollen wir jetzt auch gehen.
Ja, nachdem Ailton also die Vertragsverlängerung nicht gemacht hätte, also wir hätten wahrscheinlich Klose nicht verpflichten können, weil wir konnten zu der damaligen Zeit nicht mit Klaslitsch, Klose und Ailton drei Mittelstürmer bezahlen, nicht? Die ja auch entsprechendes Geld kosten. Und deshalb waren so ungefähr 8 Wochen, 10 Wochen vergangen, als Ailton sagte, ich würde doch lieber hier bleiben. Da waren aber die Gespräche mit Klose so weit, dass wir der Überzeugung waren, wir nehmen jetzt Klose.
Mit Manfred Müller habe ich mich im Weserstadion unterhalten. Mit Thomas Schaaf auch.
Danke für die Einladung.
Er setzt sich in der Spielerloge in der Ostkurve in einen großen braunen Ledersessel und erzählt von so vielen spannenden Dingen aus der Double-Saison. Und eben auch davon, wie es damals ist, den besten deutschen Stürmer nach Bremen zu holen. Und auch wenn sein Abschied 3 Jahre später mit dem heimlichen Treffen mit den Bayern nicht ganz so cool war, für mich ist Klose immer noch einer der besten Stürmer, die Werder je hatte. Und Thomas Schaaf ist damals froh, ihn zu haben.
Das ist ja immer so, bei Kaderplanung ist es wichtig, dass du nachliefern kannst. Dass du das, was du erreicht hast, dass du die Chance hast, da wieder hinzukommen. Mindestens da hinzukommen. Am besten eben, sich zu entwickeln, noch mehr zu erreichen. Dass du sagen kannst, okay, der geht, aber da ist schon der Nächste. Und das haben wir über viele Jahre erreichen können. Das haben wir über viele Jahre realisieren können. Weil der Markt das vielleicht auch hergegeben hat, weil wir auch geschickt waren, weil wir dann auch vielleicht die Ersten waren. Und in dem Fall war es jetzt so, dass wir, glaube ich, mit Miro einen gefunden hatten, der dann eben in diese Position von Toni reinwachsen kann und reingehen kann. So ein Spieler, wenn Miro Klose, das war natürlich schon eine Summe. Auf der anderen Seite waren wir auch davon überzeugt, dass er der Spieler war, der uns den Mehrwert bringen wird und seinen Wert auf jeden Fall steigern wird.
Klose kommt für 5 Millionen, geht 3 Jahre später für rund 12 Millionen Euro zum FC Bayern. 2014 wird er mit Deutschland Weltmeister und WM-Rekordtorschütze. Und es gibt in dieser Woche vor 20 Jahren noch eine gute Nachricht.
Eine repräsentative Umfrage des Forsa-Institutes hat ein überraschendes Ergebnis hervorgebracht. 62% der deutschen Fußballfans wollen, dass die Meisterschaft in diesem Jahr nach Bremen geht. Nur jeder 5. gönnt Bayern die Meisterschale. Damit darf sich Werder schon jetzt mit dem Titel Meister der Herzen schmücken.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Reicht aber natürlich nicht. Werder will die Schale auch holen und hat vor dem 23. Spieltag 7 Punkte Vorsprung auf die Bayern. Und bekommt schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Fast genau 2 Monate vor dem Sieg in München ist Werder schon einmal zu Gast im Olympiastadion.
Wir gehen in jedes Spiel rein, egal ob gegen 1860 München oder gegen Bayern München. In jedes Spiel gehen wir rein und sagen, wir möchten eigentlich gewinnen. Also unser Ziel ist es, erfolgreich zu sein. Und das werden wir auch am Sonntag bei 1860 München versuchen.
Und die Bayern versuchen echt alles.
Neue Mini-Attacke aus München. Bayern-Manager Uli Hoeneß will bei einem Sieg der 60er über Werder eine ganze Woche lang Würstchen spendieren. Doch die Löwen sollen hungern. Geht's nach Thomas Schaaf.
Wir werden auf jeden Fall gut vorbereitet sein und werden dann gucken, dass die Würste nicht geliefert werden.
Ha! Hoeneß, wir scheißen auf Bratwürste, steht am Sonntag auf einem Plakat der 60-Fans im Münchner Olympiastadion. Ist auch wurscht, die Bayern beeindrucken sportlich. Am Tag vorher, am Samstag, den 6. März, sind sie zu Gast in Leverkusen.
Freistoß Bastian Schweinsteiger und wieder Räumer Kai, wieder mit dem Kopf und wieder drin. Unglaublich, sein zweites Kopfballtor heute.
Die Bayern gewinnen 3:1, verkürzen den Rückstand auf Werder erstmal auf 4 Punkte. Und Uli Hoeneß ist hinterher in der Sportschau bei Waldi Hartmann am Mikrofon.
Jetzt geht's weiter, die Jagd nach Werder Bremen. Nun haben sie ja ein bisschen gelockt in München. Wenn 60 Werder Bremen schlägt, gibt's Bratwürste satt. Die kommen ihnen nicht allzu teuer, aber trotzdem müssen sie tief in die Tasche langen. Was glauben Sie denn?
Ja, das war ja nicht meine Idee, sondern die Idee der Bild-Zeitung, die damit eine ganze Woche lang die Zeitungen gefüllt haben, was ich auch völlig übertrieben finde. Aber selbstverständlich würden wir uns sehr freuen, wenn 60 uns morgen helfen würde.
Wie hoch ist die Chance jetzt, die Werderaner noch abzufangen?
Ja, das kann ich Ihnen sagen, wenn die morgen gespielt haben. Wenn die endlich mal auch stolpern würden, dann wären die Chancen größer. Aber solange die so stark spielen wie in den letzten Wochen, haben wir keine Chance, Meister zu werden.
Sie warten auf einen Einbruch, aber der kommt nicht. Werder spielt also Sonntagabend im Münchner Olympiastadion und ist durchaus angetan von den Verfolgern.
Ja, wir wussten, dass die Bayern nach der Winterpause nochmal richtig Gas geben, nochmal richtig angreifen werden und auch wesentlich besseren und erfolgreichen Fußball als in der Vorrunde spielen werden. Das war uns bewusst, deswegen sind wir davon auch nicht überrascht.
Frank Baumann führt die Mannschaft natürlich auch zu diesem Spiel als Kapitän aufs Feld. Und die Löwen sind damals erfahrungsgemäß bissig.
Es war einfach so, dass es die letzten Jahre ein bisschen unser Angstgegner war. Aber ich glaube, wir haben jetzt letztes Jahr im Pokal dort gewonnen und vorne hier auch. Also ich denke, das haben wir hinter uns, das Thema.
Der Kicker wird am nächsten Tag titeln, wie ein Meister in der Höhle des Löwen. Und Baumann steht früh im Mittelpunkt. Der 60er Tietze rammt ihm den Ellenbogen in den Bauch und sieht zu Recht rot dafür. Werder also in Überzahl.
Werder mit einem Spieler mehr, die 37. Minute.
Souverän, routiniert, selbstbewusst. Die Hanseaten ließen keine Zweifel aufkommen.
Diese Mannschaft hat eine Siegermentalität. Dieses Team freut sich an sich selbst, selbst auswärts, im Olympiastadion, das alles andere als eine Höhle der Löwen war. Die stellten sich ängstlich hinten rein und dort standen sie schlecht, als Ailton vorbereitete und Klasnic vollstreckte.
Flanke Ailton und Klasnic ist da. 1:0 für Bremen. Ivan Klasnic mit Fußakrobatik.
Übrigens, die Bremer Fleischerinnung hat den Wetteinsatz von Uli Hoeneß gekontert und sie spendiert 500 Bratwürste für Werder-Profis und Fans im Ostkurvensaal, wenn Werder gewinnt. Und Werder gewinnt.
Das ist die Entscheidung hier im Münchner Olympiastadion. 2:0 für Werder Bremen. Flanke Staltieri und der Mann, der lange nicht berücksichtigt worden ist, macht das 2:0. Angelos Charisteas mit seinem Tor für Werder Bremen.
Und jetzt erleben wir eine Premiere hier im Werder-Märchen. Wir hören den Griechen zum ersten Mal.
Ja, wir haben Ailton, Klasnic und diese beiden spielen sehr gut diesen Moment. Aber ich glaube, und ich will eine Chance und ich glaube, ich kann helfen die Mannschaft.
Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt auch nur im Ansatz, was das für ein Jahr für Charisteas wird. Er holt mit Werder nicht nur das Double, er köpft Griechenland im Sommer auch sensationell zum Europameistertitel.
Zagorakis, Sieger gegen Nisa Razou. Zagorakis und Griechenland führt! Angelos Charisteas von Werder Bremen. Griechenland führt 1:0. Gegen Frankreich.
In Bremen ist er aber unzufrieden. Im Sommer kommt Klose als Ailton-Ersatz. Charisteas will weg. Aber Klaus Allofs hält große Stücke auf ihn, auch heute noch.
Super Typ, wirklich super. Also ein, ja, vielleicht gar nicht mal typischer Fußballer, der ja, musikalisch war, der die Instrumente gespielt hat. Und es war wirklich ein ganz interessanter Mensch.
Der auch singen kann.
Total liebenswert und ich habe die Geschichte erzählt, dass er wirklich dann die richtige Trainingseinheit von Thomas Schaaf genießen durfte und er wirklich am nächsten Tag nicht mehr gehen konnte. Das tat uns allen leid. Und der musste dann schon härter werden, ne, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Aber er war auch, ja, die Konkurrenz war hinterher groß, aber er hat ja hinterher auch noch große Erfolge gefeiert, eben mit Griechenland Europameister geworden und wo er ja auch seinen Anteil hatte. Ja, und bei uns war er ein ganz wichtiger Spieler und ein ganz netter Mensch. Und ich freue mich immer, wenn ich immer was von ihm höre. War lange Zeit jetzt auch in Saloniki, war auch in der Verantwortung. Ja, das ist immer schön, wenn man sich wieder trifft.
Sie wollten ihn damals in der Double-Saison nicht gehen lassen. Er wollte weg, aber Sie haben gesagt, nee.
Nein, weil man weiß ja nicht, wenn jemand ausfällt, dann, und man hat so gute Spieler in der Hinterhand, ne, dann kann man das nicht machen. Ne, so, und das, von daher war das, glaube ich, das ist oft eben, das sind dann die unterschiedlichen Wahrnehmungen, sondern die unterschiedlichen Interessen, die dann ja aufeinander prallen. Das ist einmal das Interesse,
des Vereins, der Mannschaft, dass man sagt, so, wir müssen auch, der zweite Anzug muss passen. Und das ist auf der anderen Seite natürlich das Interesse, das legitime Interesse eines Spielers, natürlich immer zu spielen. Nur das gehört auch zu diesem Beruf dazu, dass man, ja, dass man das nicht immer gewährleisten kann und dass eine Mannschaft auch von diesem Konkurrenzkampf lebt. Wenn ich nur Spieler habe, wo ich sage so, das ist ein Ersatzspieler, das ist ein Stammspieler und die Karten sind klar verteilt, dann wird man sich nicht hochschaukeln, ne, so. Und das, auch das war wichtig eben, dass auch alle mal dran geblieben sind.
Charisteas bleibt dran. Und an diesem 7. März 2004 köpft er in München das 2:0 für Werder.
Also beseitigt er alle Ängste, dass es vielleicht doch noch schief gehen könnte hier im Olympiastadion. Dabei sah es eben noch ganz gefährlich aus. Eine Minute zuvor nämlich hatte Andreas Reinke einen Freistoß, der Löwen unterschätzt. Geschossen von Görlitz, halblinke Position, als Flanke gedacht, segelte der Ball über Reinkes Fingerspitzen hinweg, direkt ans Lattenkreuz. Von dort aus noch einmal zurück auf den Fuß von Schroth. Und dann war Ismael in allerletzter Sekunde da, rettete auf der Linie für seinen geschlagenen Torhüter. So kann es gehen, selbst bedroht und dann auf der anderen Seite die gute Möglichkeit eingeleitet von Stalteri. Klasse Kopfballtor von Charisteas. 2:0 für Werder Bremen. Es scheint alles gelaufen zu sein im Olympiastadion für Werder Bremen.
Ja, dabei bleibt es. Werder ist jetzt seit 400 Spielminuten ohne Gegentor. In der Tabelle ändert sich auch nichts.
Oben sehen wir Bremen weiter Tabellenführer. Durch den Sieg weiterhin 7 Punkte vor Bayern. Das dürfte Sie doch auch freuen, Miroslav Klose, oder?
Das schaut man gerne auf die Tabelle momentan, ja.
Ja, und was macht sein Vorgänger in Bremen?
Wenn einer unbedingt Nationalspieler werden will, dann ist er heutzutage nicht mehr darauf angewiesen, dass der Nationaltrainer seines Geburtslandes sagt, ich will dich. Und so wird nun aus dem in Bremen spielenden Brasilianer Ailton ein Staatsbürger von Katar. Dieses Scheichtum braucht Ailtons Tore gegen Jordanien, Laos und den Iran, um 2006 an der Fußball-WM teilnehmen zu können. Schöne neue Welt.
Und nach dem Spiel bei 60 München fliegt Ailton in die Wüste, ganz schnell.
Kugelblitz.
Und in der nächsten Folge gibt's die nächste
Ailton Gala.
Die erscheint am Mittwoch in der ARD Audiothek mit einem ganz verrückten Spiel gegen Köln. Dies ist das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded, ein Sportschau-Podcast für den Norddeutschen Rundfunk und Radio Bremen. Von Felix Gerhardt und mir. Ich bin Moritz Kasserlet. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart und ich freue mich auf nächste Woche. Martin Seidemann ist unser Redakteur. Karin Huxdorf, Jens Kunze und Marvin Leesch haben diese Folge produziert.